Ja, der normale stichfeste Joghurt schmeckt einfach nicht so. Der hatte so eine Poutine-Taste, hat auch ein bisschen offene Struktur. Selbst wenn gerührt wird, das ist auch nur so leicht cremig. Der wird nicht so cremig, wie was wir jetzt im Supermarkt gekauft haben. Da setzt man immer ein bisschen so wie Pektin oder Stärke rein, damit er dann so eine Cremigkeit wiederkommt.
ZukunftsmacherInnen, der Alumni-Podcast der TU Berlin. Die Heidong über die Kunst der Cremigkeit. Aber erst einmal willkommen bei einer neuen Folge unseres Alumni-Podcasts aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Ich bin Regine Marx und ich darf gemeinsam mit euch ab sofort das Alumni-Netzwerk der TU Berlin entdecken. Rund 35.000 Mitglieder hat dieses Netzwerk aus 139 Ländern. Sie alle eint, dass sie einst an der TU Berlin studiert, gearbeitet, gelehrt oder geforscht haben und sich auch jetzt noch mit ihr verbunden fühlen. Denn hier erlebten sie prägende Momente. Hier wurden sie zu ZukunftsmacherInnen. Aber wie macht man eigentlich die Zukunft? In jeder Folge stellen wir euch einen dieser schlauen Köpfe vor. Wir sprechen mit ihnen über ihre Vision von Zukunft und darüber, wie sie die Welt ein Stück besser machen wollen. Ihr erfahrt, wie sie ihren Weg gefunden haben, was genau sie in ihrem Job motiviert und was sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. Heute treffen wir Dihei Dong. Dihei kommt aus China, hat dort Biochemie studiert, kam dann für sein Studium der Milchwirtschaft und Produktion an der Hochschule Hannover nach Deutschland und hat schließlich 2019 seinen Master in Lebensmitteltechnologie an der TU Berlin gemacht. Derzeit arbeitet der 33-Jährige als Projektleiter in der Forschung und Entwicklung von Stabilisatoren bei der Condio GmbH. Dass sein Job teilweise ziemlich kreativ sein kann, auch davon berichtet er in diesem Podcast. Er nennt Stabilisatoren übrigens liebevoll Stabi. Das klingt zugänglicher als Hydrokolloide, von denen man in diesem Kontext auch oft liest. Dihei, was genau sind eigentlich Hydrokolloide?
Hydrokolloide, weil das ist ein Begriff für Stabi sozusagen. Stabi ist immer, jeder versteht das, ist ein Stabilisator, aber Hydrokolloide, wenn man das wirklich so nennt, wahrscheinlich kennt er keiner. Ja. Das meisten sind Hydrokolloide, die dann Wasser binden kann. Ne, also die meistens in einer unterschiedlichen Art und Weise, die mit anderen Stoff, Protein, Fett, Wasser anlagern und dadurch unterschiedliche, also verdicken, auch verfestigen, ja, Mundgefühl.
Das klingt für mich immer wahnsinnig künstlich, so als Verbraucher. Kann ein Stabilisator überhaupt natürlich sein?
Stabilisator ist ein Oberbegriff. Dem hat er schon ganz viele Stoffe, die dazu gehören. Zum Beispiel auch immer Pektin. Das ist auch ein natürlicher Stoff, den man, wenn man Apfel beißen, das ist eine ganz viele Pektin schon drin. Ne? Auch Stärke ist auch eine natürliche Stabi, Stärke haben wir immer bei unserem Alltag verwendet. Also ich würde nicht sagen, das ist künstlich, ist nur, ja, okay, der Name kommt vielleicht ein bisschen künstlich vor, aber ist eigentlich immer dieser Stoff, den wir oft gegessen haben, verwendet haben.
Also eigentlich nichts Böses?
Ich würde nicht sagen, das ist böse. Also das kommt immer darauf an, wie viele man davon essen. Ne? Also man kann auch nicht nur von Stärke ernähren, kann auch nicht nur von Gelatin ernähren. Also ja, das ist einfach eine Sache, ja, das würde ich sagen, kommt auf die Menge an.
Die Dosis macht das Gift, wie es so schön heißt.
Ja, genau.
Nun, es ist ja so, dass Stabilisatoren, habe ich das Gefühl, ja wirklich fast überall drinne sind, oder?
Mhm.
Warum?
Fast. Ja, weil wir daran gewöhnt haben, ein schönes Produkt im Mund runterzuschlucken. Zum Beispiel Joghurt. Ja, der normale stichfeste Joghurt schmeckt einfach nicht so. Der hatte so eine pottigen Taste, hatte auch ein bisschen offene Struktur. Selbst wenn gerührt wird, das ist auch nur so leicht cremig. Der wird nicht so cremig, wie was wir jetzt im Supermarkt gekauft haben. Da setzt man immer ein bisschen so wie Pektin oder Stärke rein, damit er dann so eine Cremigkeit wiederkommt. Und wenn dann Leute daran gewöhnt haben, dann würde er nie mehr akzeptieren, die Originalprodukte. Ne?
Dein Job besteht ja darin, den perfekten Stabi, wie du sagst, zu basteln, oder?
Genau, ja, so eine Kombi daraus zu machen. Ja, wie du gerade gesagt hast, Stabi, also Stärke, der klingt ja auch ganz einfach an, aber Stärke ist auch wieder so ein Begriff, die man so viele Sorten, die da drunter zu, oder dazu gehört. Ja, es gibt eine Kartoffelstärke, Maisstärke, Reisstärke, gibt es eine Tapioca-Stärke, das alle Stärke hat unterschiedliche Körnergröße. Sobald die unterschiedliche Körnergröße und von den Sorten kommt auf Wachsmais, Mais, Reis oder Tapioca oder sowas, dem hat er komplett andere Funktion.
Und eine andere Wirkung?
Ja, im Produkt.
Wirkt das eigentlich auch auf den Geschmack oder nur auf die Haptik und die Optik?
Optik, ja. Und auch hauptsächlich ist es ein Mundgefühl. Ne? Also ob das ein bisschen Vormundigkeit bringt und eine Cremigkeit bringt. Meistens wirkt an diese, also, weil dann Trockenmasse erhöht wird, dann wird es einfach automatisch mehr in deinen Mund. Also wird nicht so wässrig, nicht so leer. Gibt einfach mehr Körper.
Wir bleiben mal bei dem Beispiel Joghurt. Hast du mal einen Joghurt ohne Stabilisatoren gegessen?
Ja, ich habe früher auch selber gemacht. Da habe ich aus meinem Studium, die habe ich immer gemacht. Ja, ist eigentlich nur Kultur, Milch zusammen fermentieren lassen. Dann gibt es Joghurt, bis einer pH-Wert, also bestimmt pH-Wert erreicht haben. Also wenn durch so eine Fermentation ausgekommener Joghurt ist, ein stichfester Joghurt. Dann sollte eigentlich immer gerührt werden oder die bleiben stichfest. Nach der Rühren, dann kämen, was wir immer gesehen haben in der Supermarkt, dieser gerührte Joghurt. Mhm. Ja, die sind, kommt darauf an, wie viel Fettgehalt. Wenn das null Fett, dann schmeckt er eigentlich ziemlich leer. Also auch wahrscheinlich die meisten auch ein bisschen rau, ein bisschen belegend, weil das eigentlich schmeckst du nur an den Protein. Keine Fette mehr, die da irgendwie dazwischen ein bisschen gleiten. Deswegen ist dann hier auf jeden Fall, wenn die Leute das Mundgefühl nicht akzeptieren würde, dann ist in dem Fall Stabi zu setzen, damit er wieder ein bisschen glatteres Mundgefühl und Cremigkeit sowas wieder vorzubringen, damit die Leute denken, ja, okay, ist zwar 0%, aber schmeckt genauso wie 3,5% Fettgehalt.
Das ist ein bisschen Mogeln.
Ja, aber ist immer konsumentenorientiert, ne?
Dein Fachgebiet sind Milchprodukte. Das hast du für dich eigentlich entdeckt, oder?
Ja, genau. Also mein jetziger Job ist mehr auf Milchprodukt, Feinkosten konzentriert. Also bei uns gibt es auch einen Fleischbereich oder einen Eisbereich. Das mag auch ein oder andere Kollegen. Ja. Und weil ich auch in meiner Bachelor Lebensmitteltechnologie, also milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie studiert habe, deswegen ja, habe ich ein bisschen mehr Ahnung über Milch sozusagen.
Als über Fleisch.
Ja, genau.
Das hast du in Hannover gemacht, richtig?
Ja.
Aber du kommst ja ursprünglich aus China.
Mhm.
Wo in China bist du geboren?
Und also Wenzhou bin ich geboren. Es ist ziemlich süd und an Küsten. Es ist ziemlich feucht, warm. Sommer wird immer über 40 Grad sein. Ja, ist eigentlich für mich immer Traumwetter.
Du musst sehr leiden hier dann.
dann ziemlich trocken. Und im Winter kann auch schön warm zu Hause sein, aber es ist immer so trocken. Also ein Liter Wasser trinken, damit ich auch ein bisschen ausgleichen kann.
Okay. Was hat dich dann nach Deutschland gebracht?
Ja, also ich bin immer so wahnsinnig an der verschiedenen Kultur interessiert. Und ja, Europäer ist einfach so ein Komplex, also der von der Altzeit, Mittelalter und bis jetzt hat er so lange Geschichte entwickelt. Und damals könnte ich eigentlich auch noch nach USA, aber da habe ich mal überlegt, USA, 200 Jahre ist überschaubar. Und wenn ich lieber in Deutschland komme, dann zwar musste ich eine andere Sprache lernen, aber kann ich viel mehr Sachen sehen. Ist auch viel mehr, also hier in EU ist einfach viel mehr anzubieten.
Und warum in der EU dann genau Deutschland?
Oh, das war nur ein Austauschprogramm.
Ah.
Ja, das ist dann mit der Deutsch zusammen. Ja.
War in diesem Austauschprogramm, das ging dann nach Hannover, war das das
genau,
Austauschprogramm?
Ja, ja, ja.
Mit der Uni in Hannover. Und was hat dich denn dazu gebracht, nach Berlin zu gehen, an die TU?
Ah, also, es ist eine lange Geschichte. Ich habe erstmal studiert, also Bachelor studiert, dann ging ich zur Arbeit, weil, muss auch ein bisschen verdienen, ne? Kann nicht nur kennen und, also Wochenende Kennerjob machen und dann wieder studieren. Das ist nach 3-4 Jahren ist ja ein bisschen zu viel. Dann will ich auch nur 8 Stunden Arbeit, 30 Tage Urlaub haben. Ja. Dann hatte ich in Essen angefangen, also eine Feinkosten, also Salatfabrik angefangen, im QS-Bereich. Leider ist das für mich ein bisschen zu eintönig.
Kurz ein QS, für die nicht so drin sind, ist Qualitätssicherung vermutlich.
Ja, richtig,
ne?
Ja. Ja. Qualitätssicherung ist sehr umfangreich. Am Anfang, du wirst bestimmt irgendwie ein paar Mal Stopp haben, wenn du neu bist. Aber wenn du drin bist, ist es wirklich jeden Tag das Gleiche. Also besonders, ich bin bei Chemiebereich und Medi-Bereich verantwortlich. Und dann ist wirklich nur pH-Werte, Wassergehalt, Fettgehalt, Proteingehalt, Zuckergehalt. Oder bei Medi ist dann das gesamte Keimzahl, Hefe, Schimmel, ja, sowas zum Untersuchen. Dann auswerten, ne? Also Schlussfolgerungen, Ergebnisse ausziehen. Anfang finde ich, das hat so viel Spaß gemacht, aber langsam, nach 2 Jahren, finde ich, oh Gott, kann ich nicht mehr. Ich muss ein bisschen andere Sachen angucken, mich weiterentwickeln. Deswegen habe ich dann währenddessen noch ein bisschen an das Studium gedacht, weil ich habe sowieso nur Bachelor gemacht. Dann denke ich, kann ich auch noch Master weitermachen. Ist dann in diesem Moment habe ich auch meine Freunde kennengelernt, der in Berlin wohnt. Denke ich, ja, Berlin könnte eine gute Möglichkeit für mich sein. Da habe ich mich hier beworben. Die haben auch Lebensmitteltechnologie, also nicht ganz speziell auf den Milchbereich konzentriert, aber trotzdem ist eine allgemeine Lebensmitteltechnologie. Also Milch wird auch darüber gesprochen, wird auch viele andere Sachen besprochen. Finde ich eigentlich ziemlich gut, ist eine gute Ergänzung. Würde nicht nur auf den Milchbereich konzentriert oder noch tiefer in die Nische gehen. Ja. Könnte ein bisschen mehr. Also andere Produktion, andere Technologie oder so, mich vorstellen und hilft auch ziemlich gut. Weil zum Beispiel, sonst würde ich nie auf diese Materialwissenschaft ankommen. Also Stabilisator, also fällt eigentlich auch mehr an diese Materialwissenschaft rein.
Der Masterstudiengang Lebensmitteltechnologie der TU Berlin vereint in einem interdisziplinären Ausbildungsansatz Aspekte der Agrar- und Ernährungswissenschaften, der Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften. Im Vordergrund stehen dabei die Ausgestaltung von Produktionsprozessen sowie die hierdurch erzielten physikalischen, mikrobiologischen und chemischen Veränderungen zur Strukturierung und Haltbarmachung von Lebensmitteln sowie zur Beeinflussung der Produktsensorik. Darüber hinaus stellt die Gewinnung von Grundstoffen aus pflanzlichen und tierischen Ausgangsmaterialien ein zentrales Thema dar. Weitere wichtige Studieninhalte? Ökologische und ökonomische Aspekte des verantwortungsvollen Umgangs mit Ressourcen.
Gesund und smart ernähren steht bei LinkedIn auf deiner Seite.
Ja.
Gesund verstehe ich. Smart? Was meint das?
Ja, so wie ich gerade gesagt habe, ich möchte immer gerne wissen, was ist dann in den Zusatz, also in der Zusatzliste, was ist da drin, was bedeutet die alle und ja, also damit ich ein bisschen klare Meinung habe, wenn ich das Produkt kaufe, das bedeutet, ich nehme was auf, wie viele Kohlenhydrat, wie viele Stabi, auch ja, sowas wie Protein, wie viele Zucker. Wenn zum Beispiel ein neues Produkt auf einem Regal steht, dann wird er immer sagen, oh cool, das ist dann komplett neu, dann werde ich auch mal sehen, wie wird er das gemacht. Zum Beispiel letzte Zeit macht er auch ganz viele Beyond Meat, ne, das ist ein veganer Fleisch. Und das ist ein so komplexes Thema. Also viele Kollegen von mir, dann macht die jetzt auch an dieser Bereich. Ab und zu bei unserer Verkostung, ich sehe auch, wie das sich entwickelt. Muss sagen, das hat er eigentlich sehr gut auf einem guten Weg sozusagen entwickelt. Also schon ein sehr gutes Mundgefühl, so wie normales Fleisch. Eine Farbe kann man immer noch ein bisschen ändern. Ne? Ja, jetzt ist nur ein Preis. Es ist immer noch zu teuer, weil man so viele Sachen zusammensetzen, so viele Proteine zusammenschmeißen, auch noch entsprechende Stabi reinpacken. Das ist einfach teuer als normales Fleisch.
Okay, es ist dann auch eine Preisgeschichte. Das heißt, ihr versucht auch eine Produktion zu optimieren, damit sie auch preislich funktioniert.
Ja, das ist auch Hauptsache auch unsere Tätigkeit sozusagen. Wir entwickeln, also für ein Problem gibt es wahrscheinlich mehrere Wege. Aber wir müssen einfach optimieren, ein günstiges, ein günstiges Beispiel oder Lösung genau für dieses Problem für Kunden bringen und dort präsentieren und überzeugen, dass unsere Stabi das Produkt in einige Stufe verbessert, aber auch nicht so dermaßen Preis erhöht.
Das heißt, du suchst den perfekten Stabilisator, der aus möglichst wenig Zutaten besteht oder aus möglichst günstigen, damit das funktioniert.
Ja, also das auch immer kommt darauf an, was für eine Herausforderung es den Kunden gibt. Ne? Also mancher Kunden möchte keine E-Nummer haben, mancher Kunden möchte dann vielleicht nur Pektin oder ohne Gelatin, also Halaikuschef, sollte sein. Und mancher Kunde sagt, ich kann nur Pektin akzeptieren, alle anderen kann nicht. Ja, also eigentlich ist es eher kundenorientiert. Also Kunden, in dem Fall ist er keine Konsumenten, sondern die dann Lebensmittel produziert.
Ja. Der kommt mit einer Vorstellung, der sagt so, wir möchten einen Joghurt haben, der soll nach Himbeeren schmecken. Und kommt in dieser und dieser Verpackung. Ich weiß nicht, ist das wichtig, wie groß so ein Joghurt verpackt ist? Ist das für euch wichtig?
Nee, eigentlich nicht so wichtig.
Okay. Also kommt in irgendeiner Verpackung daher in diesem Fall und soll so und so schmecken und soll leicht sämig sein oder leicht klumpig oder so. Und das setzt ihr dann um?
Genau, ja. Also ungefähr. Weil meisten Entwicklungsthemen, die sind jung und die haben viele Ideen und verrückte Ideen und dann musst du wirklich umsetzen, das aber manchmal kriegen nicht so gut hin. Ja, die haben erstmal keine Kenntnis und haben dann keine Anlage, die man simulieren kann. Ja, also wenn eine Produktion läuft, das heißt auch schon Liter, tonneweise. Und mit einer kleinen Laboranlage, weil das ist einfach nicht auf diese Art und Weise simulieren können, wie das Scherung ist in der Leitung, wie das Temperatur reguliert werden. Ist jetzt dann durch eine Plattenwärmeaustausch oder Schabewärmeaustausch, das macht alle Produkt komplett anderes Produkt aus. Deswegen, wir haben diese Anlage dort. Wir können das auch vor Ort mit der Stabi, mit alle zusammen, also Herausforderungen von den Kunden, vor Ort das Produkt produzieren, auch Technologien oder sowas simulieren. Ja, dann wird die Muster, die da aus der Anlage rauskommt, bewertet, also einen Tag danach, 7 Tage danach, also verkostet, bewertet. Und daraus ziehen wir das Ergebnis aus, ob das eine sinnvolle Lösung ist für den Kunde. Wenn der Fall wäre, dann verkaufen wir Stabi. Aber wir sagen nicht, was in der Stabi steht. Das ist
das erfährt auch nicht der Kunde.
Das ist auch unser Geheimnis. Ja. Das ist unser Know-how sozusagen.
Die perfekte Stabi-Zusammensetzung. Wie oft mixt man denn da so eine Stabi-Zusammensetzung? Ich meine, bis so ein Produkt steht.
Ja, also kommt auf an, was der Kunden möchte. Ne? Wenn er jetzt nur klassischer Joghurt oder so, ein bisschen mehr Mundgefühl, das ist, geht sehr leicht. Ein bisschen Stärke rein. Meistens funktioniert gut. Wenn er nicht funktioniert, dann andere Stärke. Das ist eigentlich der klassische Weg. Aber wenn ihr jetzt die, was ich gerade gesagt habe, das vegane Fleisch, das ist komplett anderer Weg, Welt. Da müssen wir sehr viele Kombinationen ausprobieren, bis eine akzeptable Level erreicht, wenn man so faserige und auch speckige Mundgefühl, so wie Fleisch im Mund erzeugen kann, mal vortäuschen kann.
Und wer verkostet das? Also wer entscheidet, dass das funktioniert? Ist es nur der Kunde oder gibt es auch Testpersonen oder sind ihr
wir, das? Genau, wir arbeiten zu mehrere Personen zusammen, es ist eine Gruppe. Wir verkosten das zusammen. Also ich habe meinen speziellen Bereich und andere Leute haben auch einen Bereich, aber ich muss sagen, wir haben schon so geübt. Jeder hat ein bisschen sensible Zunge. Oder empfindliche Zunge, die man wirklich auf jede Art und Weise, also Veränderung, spüren kann. Aber wir können auf unsere Art und Weise interpretieren, ist es abweichend, ist das Produkt abweichend von Marktmuster. Also was entsteht, 3,5% Fettgehalt Joghurt. Wir haben jetzt eine 0% entwickelt, aber wir können trotzdem die beide verkosten und dann sagen, ob das eine Unterschiede dazwischen ist. Mhm. Also wenn jetzt keiner Unterschied, dann wir sagen, ist eine perfekte Stabi.
Und wie viele Verkostungen sind das, die dazwischen liegen im Schnitt? Du sagtest gerade eben, es geht bei manchmal recht schnell, aber
ja.
Wenn es ein komplizierteres Produkt ist, wie viele gibt es da?
Also einige Kollegen von mir, die haben auch schon über 100 oder fast 200. Ich habe auch schon mal gehört, da gab es einmal bei 600. Ja, das ist eine lange Geschichte wahrscheinlich, wenn ein komplexes Thema kommt.
Du hast im Vorgespräch gesagt, du bist auch so ein wenig verantwortlich für den asiatischen Markt. Oder das fällt in deinen Aufgabenbereich rein?
Ja, also unsere Firma, die macht jetzt auch langsam asiatische Märkte auf, also Vietnam, Hongkong, dann später auch in China. Ja, deswegen bin ich auch eingeschult für diesen Bereich. Ja. Aber mache ich jetzt meistens auch noch für Deutschland, für Mittelost, und halt teilweise Asien.
Gibt es da kulturelle Unterschiede, wenn wir jetzt beim Beispiel Joghurt bleiben, was dann die perfekte die perfekte Haptik eines Joghurts ausmacht? Gibt es da kulturell Unterschiede?
Ja, also diese Erfahrung hatte aber meine Kollegin gemacht. Ich bin auch erst ein Jahr in der Firma. Ne? Und die sagen, was wir oder Europäer denken, eine cremige Joghurt oder eine Joghurt sollte cremig sein, ne? Also immer vormundig, cremig. Aber in Vietnam sollte anjuliert sein. Also so wie eine Klotze. aber das ist immer diese Joghurt, was die von Kindheit bekommen haben. Das ist genau diese Joghurt, was die haben wollen. Und früher konnten die immer nicht diese Level erreichen. Und die haben hinterher E-Mail geschrieben, das Produkt entspricht nicht, was die vorgestellt haben oder Markenmuster. Dann irgendwann sind wir auf diese Idee gekommen, mache mal ein bisschen gelierter. Ja, zack, ist das erledigt.
Und für den asiatischen Markt, den wirst du ja perfekt kennen. Ich meine, zumindest den chinesischen, den kennst du.
Ja, den kenne ich.
Was gibt es da für Vorlieben, wenn es um Stabilisatoren zum Beispiel geht?
Wir haben wenige Angst von dieser E-Nummer, muss ich sagen. Also in Europa ist das ziemlich empfindlich, wenn man das auf Flasche, also E-Nummer drauf zu drücken, ne? Also E440, dann sind die Leute, oh, das ist E-Nummer drin, ist ein chemischer Stoff drin, das ist gefährlich, das hänge ich nicht. Aber es ist eigentlich nur Pektin. Die meisten Leute kennen das nicht. Und ich habe ein Gefühl, in China, die haben meistens nicht so eine Angst von E-Nummer. Oder steht der E-Nummer drauf, aber die finden das nicht so schlimm.
Was an deinem Job macht dir am meisten Spaß?
Ja, also was ich vermisst habe in meinem ehemaligen Job bei dem Feinkostenbereich, ist einfach eintönige Routine. Und was ich gerne habe, ist, ich lerne was während der Arbeit und ich kann mich immer weiterentwickeln. Ich möchte auch nicht immer auf eine Stelle so tappen und jeden Tag das Gleiche machen und nach 10 Jahren später oder sogar bis Rente gehen. Also ich möchte mich immer was neue Sachen aufnehmen, mich verbessern, neue Sachen angucken. Und gerade an dieser Stelle, also mein Job finde ich prima. Ich lerne was jeden Tag. Durch diese unterschiedliche Kombination kenne ich das Stabi. In dieser Applikation funktioniert er auch ganz anders in andere Applikationen und bringt auch erfolgreiches Gefühl, wenn eine Stabi, was ich gemacht habe, anfangen zu verkaufen und auch eine Turnerweise davon und kann auch einen Einsatz machen für eine Firma, finde ich echt gut. Stolz darauf manchmal.
Nun ist es so, dass du ja im Grunde aus Hannover nach Berlin gekommen bist. Du bist ja aber jetzt irgendwie auch hier hängen geblieben, ne? Auch wenn dein Arbeitgeber nicht direkt in Berlin sitzt.
In Werder kann ich also pendeln. Ja. 40 Minuten finde ich okay.
Mhm.
Ja.
Warum?
Ja, weil ich hier meine Freunde kennengelernt habe und wir das Leben hier aufgebaut haben. Ja, das bleibe ich wahrscheinlich auch mehr hier. Ja, also ich vermisse auch China. Ich würde auch gerne zurück. Da ist auch meistens Freunde dort, aber ich bin auch schon 11 Jahre hier. Und ich habe auch Freundekreise hier aufgebaut.
Ist Berlin manchmal auch irgendwo ein bisschen wie deine Heimatstadt in China? Gibt's Parallelen?
Wo ich geboren habe, ist in Unzhou, wo ich aufgewachsen bin. Großer geworden, ja, also auch mein Studium. Das ist in Hangzhou, das sind auch beide sehr große Städte. Und Hangzhou ist auch so eine Stadt, die ziemlich nah an Shanghai. Also, ne, also deswegen, ich habe schon große Städte genug gesehen. Und anfangs war ich von Hannover, also da untergezogen nach Shanghai, Darmstadt, Zwingberg, alles nur westliche und ziemlich westdeutsch sozusagen erlebt. Dann war ich dann wieder bei Essen, Hamburg, dann letztendlich ist in Berlin. Und sobald ich Berlin erreicht habe, wow, das ist eine Stadt, die ich leben will. Es ist nicht so überfüllt, für euch ist es auch nicht. Ja, also es ist nicht so überfüllt wie in Shanghai oder Peking oder Shenzhen, wie es der große Staat in China, die man wirklich mal kaum vorstellen kann. Und hier gibt es aber genug kulturelle Sachen, also Multikultur, das gefällt mir mega. Ja, ist einfach ein anderes Gefühl hier, dass ich sowieso mehr an kulturelle Sachen interessiert und hier in Berlin kann man wirklich viel sehen, auch viel spüren. Ja, aber Berlin ist auch eine ganz viele ruhige Orte, ne? Also viele Natur, auch viele Wasser. Das Leben ist einfach langsamer, gefällt mir auch viel besser. Mhm. Ja, also wenn ich mal vorstelle, dass meine damalige Kommilitone aus China, die alles müssen schon heiratet haben, schnell Kinder haben und schnell Karriere machen. Und die meisten leben noch bei Eltern, weil die ja kein eigenes Budget haben. Und die Wohnung in China ist auch nicht billig gerade.
Wenn du jetzt ein bisschen in die Glaskugel guckst, dieser Podcast heißt ja Zukunftsmacherinnen. Mhm. Du bist sozusagen ein Zukunftsmacher. Und wenn wir da ein bisschen in die Zukunft schauen, was sind denn da die Herausforderungen speziell für die Lebensmittelindustrie in deinem Bereich der Stabilisatoren, die wir in den nächsten Jahren gehen werden?
Also mein großer Sagen, groß aufgenommen, ne? Wir wollen immer Besseres und mehr an Menge produzieren. Also zum Beispiel dieses vegane Fleisch ist wahrscheinlich auch so eine lange Zeit der Hit sein. Ja, die werden bestimmt auch lange drum Recherche machen und lange entwickeln. Ja, also Stabi würde ich sowieso nie aus dem Nischebereich oder Nischefach bezeichnen. Das ist eigentlich für mich so ein Key-Fach, die dann eine traditionelle Produkt, aber trotzdem eine andere Eigenschaft haben und trotzdem das gleiche Mundgefühl anbieten können. Also so ein vielfältiges Produkt würde immer Konsumenten haben, Sportler, die würden auch ganz besonderes Produkte haben. Es ist wahrscheinlich kein Fett, aber hoch Proteingehalt. Aber meistens, wenn da zu hoch viele Protein drin, fällt das Produkt komplett auseinander. Ich denke, solange das ein gesundes Lebensstil existiert oder dass bei mehr Leute wollen auf diese Wege gehen, das Lebensmittel wird immer breiter. Das Brunch wird immer breiter. Und dabei wird immer mehr Stabi einzusetzen.
Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke mich auch.
Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg.
Dankeschön.
Danke fürs Kennenlernen.
Die Heidong und die Welt der kreativen Stabilisatoren. Ich für meinen Teil finde es faszinierend, wie sich der Foodmarkt entwickelt und welche Lösungen gefunden werden, um dem Anspruch des Konsumenten an das Produkt, das er im Supermarkt kauft, gerecht zu werden. Die Prozesse, die beispielsweise ein veganer Joghurt durchläuft, bis er im Regal steht, macht man sich selten bewusst. Der ist übrigens im Alumni-Netzwerk, weil er immer noch gerne in die Bibliothek geht, um Fachliches nachzuschlagen. Man lernt eben nie aus. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge unseres Alumni-Podcasts. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfehlt und über eure Kanäle teilt. Folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Zum Schluss möchten wir uns bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin für ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieses Podcasts bedanken. Und natürlich bei euch fürs Zuhören. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und wir hören uns.